unser Lobpreis.
Da wir ein bisschen wenig beitragen können dazu, vielleicht klatschen wir einfach mal. Ja, Halleluja. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wenn Gott einen Plan hat, wenn Gott etwas beschlossen hat, wenn Gott etwas bestimmt hat, wenn Gott ein Ziel hat, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Realität wird? Sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß. Wer kann unseren Gott aufhalten? Ja, der Christian Streich hat es etwas spitz formuliert. Am Ende gewinnen wir. Und ich glaube, das können wir eins zu eins sagen. Am Ende gewinnt Jesus. Und wir mit ihm. Egal wie oft, dass es hin und her geht. Und egal wie oft, dass es auf Messerschneide steht. Am Ende steht ein großes Plus in unserem Leben, an unserem Leben. Und das ist diese Hoffnung, das ist diese Freude, das ist das, was uns immer wieder neu motivieren kann. Am Ende gewinnt Jesus. Ich lese aus 1. Epheser 1, 3 bis 6. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhme seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, erwiesen hat. Neue Genfer Übersetzung. Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf, oder? Es gibt nur eine Person, die das verhindern kann in deinem Leben. Und das bist du. Gott zwingt niemand. Wir haben gesungen oder mitgesummt, gelesen, kommt, öffnet ihm das Tor und bahnt den Weg dem Herrn der Herren. Der Gott, der uns erlöst, ist hier und jetzt und setzt Gefangene frei. Denn wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Wenn du ihm die Tür für dein Leben öffnest, niemand hält ihn auf. Und du wirst mit ihm der Sieger sein. Die gute Botschaft ist heute für dich, Gott wird seinen Plan mit dir vollenden. Er wird das Ziel, das er für dich bestimmt hat, erreichen und niemand kann ihn aufhalten. Das gute Werk, das er in dir angefangen hat, er wird es vollenden. Du bist berufen, du bist erwählt, du bist bestimmt, ein geheiligtes, untadeliges Leben zu führen. Und wie? Auch das schreibt Paulus durch seine Gegenwart. Indem du Jesus in deinem Leben Raum gibst und dich von seiner Liebe inspirieren, von seinem Wesen und von seinem Charakter erfüllen lässt. Es geht nur, wenn Jesus gegenwärtig ist, wenn Jesus Raum in deinem Leben hat. Das war die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte. Es ist sein Plan. Es sind seine Ziele. Und er bestimmt den Weg. Es geht nicht um deine Vorstellungen. Es geht nicht um deine Pläne. Es geht nicht um deine Ziele. Das, was Gott für dich bereithält, kannst du nicht mit deinen Methoden und mit deinen Möglichkeiten erreichen. Er hat dich von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass du zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen wirst. Und wenn du das heute wieder ganz neu festmachen willst, dann lade ich dich ein, mit mir jetzt aufzustehen und mit mir im Stillen mitzubeten und am Ende zusammen mit mir das Amen zu sprechen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Herr, dein Name soll verherrlicht werden. Dein Reich komme und dein Wille geschehe in und durch unser ganzes Leben. Himmlischer Vater, zieh du uns näher zu dir, zu deinem Sohn Jesus. Herr, wir wollen dir immer ähnlicher werden, immer mehr denken, handeln und reden wie du. Herr, schenke du uns durch deine Gegenwart und deine unendliche Liebe, die Gnade und die Fähigkeit, nicht aus uns selbst zu leben, sondern das Leben zu führen, zu dem du uns berufen und auserwählt hast. Herr, es geht um deine Macht, es geht um deine Herrlichkeit, es geht um deine wunderbare Gnade, die an uns sichtbar werden darf. Herr, gebrauche du uns für deine Ziele. Nimm du uns ganz ein für deinen Plan. Ich bitte dich um deinen persönlichen Schutz für unsere Seele, für unseren Leib und für unseren Geist. Ich bitte dich, rüste du uns aus mit allen Gaben und Fähigkeiten, die wir brauchen, um dir zu dienen. Danke für deine Gegenwart. Danke für, dass du dein Werk tust an jedem Einzelnen von uns. Und das auch, wenn das auch dein Gebet ist, dann sagen wir gemeinsam Amen. Ja, wir leben in verrückten Zeiten. Und ich habe das Privileg, wie man sehen kann, oder wie man es, aus welcher Perspektive, dass man es auch sieht, mit ganz unterschiedlichen Christen zusammen zu sein. Brüder und Schwestern aus verschiedenen Gemeinden, unterschiedlichen Traditionen und Hintergründen. Und was ich glaube, in den letzten Jahren wahrzunehmen, ist vor allem, dass in der evangelikalen Community eine enorme geistliche Auseinandersetzung entstanden ist, ein geistlicher Kampf. Und durch die Corona-Krise ist vieles, was unter der Decke gebrodelt hat, an die Oberfläche gekommen, offenbar geworden oder besser gesagt noch verstärkt geworden. Und wenn ich jetzt im Folgenden von der Gemeinde spreche oder dem Leib Jesu, dann spreche ich das in einem weiten, regionalen, deutschlandweiten Sinn, und nicht nur auf die Krishona-Gemeinde in Efringenkirchen bezogen. Ich glaube, wir haben uns in dieser Zeit mit drei großen geistlichen Strömungen innerhalb des Leibes Christi auseinanderzusetzen. Drei Wege, auf denen wir gehen können, beziehungsweise wir bewegen uns, glaube ich, immer wieder auf allen dreien, jeder einzelne von uns. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen, als Nachfolger von Jesus, eine feine Sensibilität entwickeln. Man nennt es auch eine geistliche Unterscheidungsfähigkeit, auf welchem Weg, dass wir gerade gehen und auf welchem Weg, dass wir uns gerade bewegen. Ich glaube, wir werden in unserem Leben als Christen jeden Tag neu vor die Entscheidung gestellt, welchen Weg wir einschlagen sollen. Und mit Weg meine ich nicht einen Ort, sondern eine Haltung, eine Einstellung, eine Grundmotivation, eine geistliche Haltung, die dann das beeinflusst, was ich denke, was ich sage und was ich tue. Die Bibel nennt das Festungen oder überspitzte Gedankengebäude, steht in der Elberfelder. Beurteilungen und Berechnungen. 2. Korinther 10, Vers 4. Nun, was sind das für Wege, für die wir uns immer wieder neu entscheiden? Den ersten Weg möchte ich die Überschrift geben, den Weg der billigen Gnade. Dem zweiten Weg möchte ich die Überschrift geben, Nachfolge von Jesus Christus. Und dem dritten Weg der Schriftgelehrten und Pharisäer. Aufgrund von meinen 30 Minuten, die jetzt dank Uli auch noch verkürzt wurden, aber es war es wert, vielen Dank. Es hat mich inspiriert. Ja, werde ich die einzelnen Wege nur skizzieren können. Wenn du dich auf dem Weg der billigen Gnade befindest, nimmst du die innere Haltung ein, so wie ich bin, bin ich total okay vor Gott. Gott liebt mich so, wie ich bin, ich kann und brauche nichts zu tun, damit mich Gott mehr liebt. Dieser Satz, und ihr Lieben, das ist wahr. Gottes Liebe zu dir kann nicht größer werden, als wie sie jetzt in diesem Moment ist. Er liebt dich jetzt mit allem, was er ist und allem, was er hat. So wie ich bin, bin ich total okay vor Gott. Dieser Satz, die Erkenntnis, die darin steckt, kann eine enorme befreiende Kraft entfalten. Dieser Satz kann heilend sein für deine ganze Lebensgeschichte. Insbesondere dann, wenn du tief im Leistungsdenken geprägt bist oder geprägt wurdest. Oder wenn du Schwierigkeiten hast mit der Selbstannahme. Und wenn du diese heilende, befreiende, bedingungslose Liebe Gottes in dein verwundetes Herz hineinlässt, dann wird es dich verändern. Sie wird dich nicht mehr loslassen und sie wird dich in eine tiefe, leidenschaftliche Beziehung zu Jesus hineinziehen. Es ist gar nichts anderes möglich. Leidenschaft für Jesus, so hat einmal Mike Bickel formuliert, Leidenschaft für Jesus ist die Frucht der Erkenntnis seiner Hingabe und seiner Liebe zu dir und nicht die Frucht meiner Hingabe an ihn. Leidenschaft für Jesus ist die Frucht der Erkenntnis seiner Hingabe und seiner Liebe zu mir und nicht die Frucht meiner Hingabe an ihn. Vom Weg der billigen Gnade sprechen wir, wenn die Liebe Gottes in dir keine Auswirkungen hat. Wenn die Liebe und die Gnade Gottes in dir nicht zu mehr Liebe zu Jesus führt, zu mehr Liebe für deinen Nächsten und zu dir selbst freisetzt. Du magst die Existenz Gottes, seine Liebe und Gnade vielleicht bejahen, du magst Gemeinschaft und Lobpreis in der Gemeinde genießen, aber diese Wahrheit Gottes, die Liebe Gottes, hat keine bis kaum Auswirkungen auf dein Denken, auf deine Haltungen, auf deine Worte und dein Leben bleibt von dieser Liebe unberührt. Du öffnest nicht die Tore deines Herzens. Diese Liebe Gottes wird akzeptiert, aber sie darf dein Leben nicht bestimmen. Du entscheidest weiter nach deinen eigenen Maßstäben. Dein eigener Wille soll geschehen. Das ist billige Gnade. Gnade und Liebe von Gott, die keine Auswirkungen hat, die keine Frucht bringt. Viele in unseren Gemeinden sind auf diesem Weg. Und auch wir sind immer wieder auf diesem Weg unterwegs. Und die traurige Wahrheit ist, dass auch viele Christen mit dieser Haltung nicht mehr in eine Kirche oder Gemeinde gehen, zu was auch. Gott liebt mich auch zu Hause in meinem Bett. Der zweite Weg, für den wir uns immer wieder neu entscheiden können, ist der Weg der Nachfolge. Es ist der Weg der Liebe, der Leidenschaft und der innigen Gemeinschaft mit Jesus. Es ist ein Weg der Lebenshingabe, des Vertrauens in Gottes Zusagen, der Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Es ist der Weg der Treue, der Verbindlichkeit und ein Weg der Heiligung. Du sagst nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe in meinem Leben. Nicht mein Reich, meine Ziele, meine Pläne, meine Vorstellungen, sondern dein Reich komme. Es ist der Weg, auf dem ich Jesus Raum gebe in meinem Leben. Ihn Herr und König sein lasse. Und wenn Jesus Raum hat in meinem Leben, wenn der Herr und König in mir ist, dann wird das Auswirkungen haben. Und die Zeichen werden nicht sein, dass du die ganze Bibel auswendig kennst, dass du wie ein Maschinengewehr auf alle Probleme und Fragestellungen eine passende Bibelstelle oder einen frommen Spruch auf den Lippen hast, oder dass du ein begabter Redner oder eine herausragende Position in der Gemeinde hast. Nein, sondern dass du in all deiner Schwachheit, in all deiner Normalität weißt, zu wem du gehörst. Und Jesus in allem dein Vorbild und dein Maßstab ist. Und dein Leben mehr und mehr geprägt ist von und durch den Charakter von Jesus. Von außen wird man wahrscheinlich wenig sehen, aber deine inneren Haltungen werden immer mehr ungeheuchelte Liebe widerspiegeln, Freude. Es wird immer mehr tiefer Frieden da sein. Du wirst wachsen in Geduld, Freundlichkeit und Güte. Du wirst zunehmen an Treue, an Sanftmut, an Rücksichtsnahme und an Selbstbeherrschung. Die Charaktereigenschaften von Jesus und die Früchte des Heiligen Geistes. Liebe Freunde, das ist das absolute Zentrum unseres Christseins. Und Jesus hat das ganz ernst gemeint, als er gesagt hat, an der Liebe wird man euch erkennen. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Menschen, und damit meine ich ausdrücklich alle Menschen, und dazu ein liebenswürdiges Selbstwertgefühl, denn du bist es wert, dass Gott dich liebt. Mit allem, was er hat und was er ist. Und jedes Mal, wenn der Leib Christi in den letzten 2000 Jahren sich von diesen zentralen Wahrheiten entfernt hat, auch mit den besten Argumenten und vielleicht sogar mit dem Segen von oben, vom Papst oder sonst von irgendjemandem, der viel Verantwortung und was zu sagen hatte, gab es Kriege, unsagbares Leid. Als Beispiel will ich hier nur die Kreuzzüge nennen. Aber das gilt auch für unser Leben im Heute und im Jetzt. Wenn die Gegenwart und die Liebe Jesu nicht Raum hat in unserem Leben, dann wird es immer schwierig werden. Meine Lieben, nun kommen wir zum dritten Weg, zur dritten geistlichen Haltung. Und da kann man wirklich schon von einer geistlichen Festung sprechen. Den Weg der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Und auch diesen Weg betreten wir immer wieder. Und leider bleiben viele unserer Geschwister mit den besten Absichten auf diesem Weg stecken. Es ist einer der gefährlichsten geistlichen Haltungen, weil sie uns hart macht. Weil sie uns schadet, unserem Nächsten schadet und Jesus sehr wehtut. Wenn die Bibel Pharisäer beschreibt oder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten spricht, dann meint sie damit die Frommen im Lande. Das waren damals die Pharisäer, die besonders eifrigen Bibelschüler, denen die Frömmigkeit der Landeskirche nicht ausgereicht hat, die es ganz ernst meinen mit Gott, die bereit sind, große Opfer zu bringen, die treu sind und Erfahrung haben mit dem Christsein, die alten Hasen halt. Männer und Frauen des Wortes, bibelfeste, bibeltreue, die natürlich auch ganz genau wissen, was richtig und was falsch ist. Die ganz genau wissen, was in der Bibel steht und vor allem, wie man sie auslegen muss. Von Mose bis zur Offenbarung. Wir wissen ganz genau, wer Gott ist und wer er ist und wie er ist. Wir wissen auch, wie es ausgeht mit der Welt. So mit Einheitsregierung und mit dem Zeichen des Tieres. Wir wissen Bescheid. Wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Pläne und unsere Ziele und wir haben unsere Nischen. Und wir haben unser Leben so ganz gut eingerichtet. Es läuft nicht alles so, wie wir uns das wünschen und unseren biblischen Maßstäben entspricht, aber wir haben uns mehr oder weniger damit arrangiert. Wir haben unser Leben im Griff. Und nun kommt da so ein Virus. Und auf einmal ist alles anders. Die Kirchen sind nicht systemrelevant. Große Empörung. Gottesdienste werden verboten. Viele sehen damit schon die Religionsfreiheit in Gefahr. Die böse Regierung dreht uns jetzt das Licht ab. Und da brodelt es schon ganz kräftig, eine ganze Zeit lang im evangelikalen Lager. Sozialistische Marktwirtschaft und Misswirtschaft in Griechenland. Euro-Rettung, Flüchtlingskrise, Islamisierung von Europa, Terrorismus und dann noch zu allem Überfluss die Ehe für alle. Immer wieder üble Unterstellungen von den Medien gegenüber Christen, Vandalismus an Kirchengebäuden, offene Angriffe auf Christen und Juden. Der biblisch-christliche Einfluss in unserer Gesellschaft nimmt deutlich ab. Missmut, Ärger, Groll und Zorn. Meine Lieben, es ging noch nie um Einfluss. Bei Jesus ging es noch nie um Einfluss. Sonst wäre er nicht in Bethlehem von einer 14-jährigen, nicht verheirateten geboren. Da hätte man ihn strategisch besser einpflanzen können in diese Welt, wenn er Einfluss haben wollte. Einfluss, so wie wir das verstehen. Und es ist komisch, dass genau dort, wo die Christen am wenigsten Einfluss haben, gerade die größte Erweckung stattfindet. In China gibt es mittlerweile mehr Christen als Mitglieder in der kommunistischen Partei. In Asien gibt es mehr Christen als Buddhisten, obwohl sie dort am wenigsten Einfluss haben. Missmut, Ärger, Groll und Zorn. Der Grat zwischen dem zweiten Weg der Nachfolge und Heiligung und dem dritten Weg ist eng. Und wir alle fliegen immer wieder mal auf die falsche Seite, auf die Seite der Selbstgerechtigkeit und des Stolzes. Die Bibel spricht nicht ganz nett von den Menschen, die sich zu lange auf dem dritten Weg aufhalten und das Reich Gottes nach ihren eigenen Vorstellungen und vor allem mit ihren eigenen Mitteln bauen wollen. Die Bibel spricht davon, dass diese Menschen über andere lästern, verhöhnen und verleumden. Und sie sagt, dass sie zur Synagoge des Satans gehören. Harte und ernste Worte. Die Bibel spricht davon, dass es Momente gibt, wo wir als Christen dem Teufel Raum geben in unserem Leben. Der Geist Gottes zieht sich zurück und eine andere geistliche Realität kommt in unser Leben hinein, bestimmt unser Denken, unsere Worte und zuletzt unser Handeln. Epheser 4, 25 bis 27 lesen wir, wenn ihr zornig seid, also zornig sein ist auch okay, ist eine Reaktion, eine normale Gefühlsreaktion, aber dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ich sehe viele enttäuschte Christen. Ja, der christliche Einfluss auf diese Gesellschaft nimmt rapide ab. Dazu kommen Unsicherheit, Existenzängste, finanzielle Verluste aufgrund der Corona-Krise. Und zu allem Überfluss sieht man ja wirklich nicht viel von dieser Pandemie bei uns. Wo ist denn dieser Virus, fragen sich einige. Und es erstaunt mich, wie viele Christen es bereit sind, die einstimmen in den großen Chor der Unzufriedenen, die an Demonstrationen für fehlende Bürgerrechte skrupellos gemeinsame Sachen machen mit Reichsbürgern, Wutbürgern, Autonomen, Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern, die bereitwillig unsere Regierung als Verbrecher beschimpfen, einzelne Menschen verleumden, über soziale Medien meist un- oder unzureichend geprüfte Fakes weiterleiten. Das Ganze mit irgendwelchen komischen Halbsätzen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind und belegen sollen, dass das alles wahr ist. Menschen, die nicht wirklich Fachwissen haben, aber andere Menschen und vor allem auch in den Gemeinden sehr verunsichern. Und ich rede hier nicht von ein paar Einzelnen. Ich hatte immer gemeint, sind vielleicht ein paar wenige. Aber ich erschrecke zunehmend, wie viele Christen sich dieser Geisteshaltung angeschlossen haben. Und ich schätze, dass es mittlerweile 25-40% sind. Überall, wo ich hinkomme, erlebe ich eine Offenheit für diese Haltungen, für diese Argumentation. Und das erschreckt mich. Ja, unsere Regierung macht Fehler. Es sind Menschen und die Motivation unserer Politiker ist nicht immer die reinste. Das Motto von Frau Merkel bei der Bundeskanzlerwahl 2013 war Wohlstand und Arbeit. Und mir war klar, alles, was sie tut, wird diesem Ziel untergeordnet sein. Wohlstand und Arbeit. Und das haben wir auch erlebt. Stück weit hat sie es auch geschafft. Jetzt nimmt sie zum ersten Mal ungeschreint, uneingeschränkt Rücksicht auf das Leben der Kranken und Schwachen, denkt nicht zuerst an die Wirtschaft und ans Geld, sondern an die Menschen. Und dann gehen die Christen auf die Straße und demonstrieren gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Schon komisch. Und ich sage nicht, dass ich die Entscheidungen unserer Regierung nicht kritisch hinterfragen würde. Ich bin nicht unbedingt ein Freund von Frau Merkel, das will ich hier sagen. Ich bin kein CDU-Politiker. Und wir dürfen für unsere Positionen uns auch einsetzen. Die Frage ist aber, wie und mit wem und in welcher Art und Weise. Und ich könnte eigentlich noch vieles sagen und auch begründen, auch zu den Verleumdungen von Bill Gates und seiner Frau, aber das würde den Rahmen sprengen. Nur vielleicht so viel, die Bibel sagt ganz klar und deutlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen geistliche Haltungen und Mächte. Und als Christen ist unser Vorbild Jesus, oder? Ihm folgen wir nach, oder vielleicht doch Attila Hildmann und Co. Eine Seite habe ich noch. Was ist jetzt unsere Aufgabe als Christusnachfolger in dieser verrückten Zeit? Ich glaube, zuerst einmal, wir sollten wirklich sehr, sehr intensiv Gottes Wort und Gottes Geist in unserem Leben Raum geben. Und das Zweite, ich glaube, wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmutigen, nehmt euch den Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gott zu danken für das Wunder, was wir hier ein Stück weit in Deutschland erleben, und es ist ein Wunder. Wir müssen nur nach Frankreich schauen, wir müssen nach Italien schauen, wir müssen nach Spanien schauen, wir können nach Schweden schauen, die Sterberate in Schweden ist 6-mal höher wie in Deutschland. Da könnte ich von Verschwörung sprechen, weil wer stirbt? Die, die Geld kosten, die Alten und die Schwachen. Erst am Montag war ich bei einem Evangelisten, der nicht mehr evangelisiert, sondern in Bern auf die Straße geht und gegen diese Unverschämtheiten demonstriert. Mit seinem Pastor hat er sich überworfen, weil der Pastor will sich impfen lassen, sobald ein Impfstoff da ist. Und dem kann man ja nicht mehr vertrauen. Der liefert sich ja gleich der Weltverschwörung aus und so weiter und so fort. Menschen, die glühend für Jesus waren. Ich glaube, wir können Dank sagen. Wenn wir nach England schauen, wenn wir nach USA schauen, täglich 53.000 Neuinfektionen. Wir sind an die Zahlen mittlerweile gewöhnt, aber was steckt hinter diesen Zahlen? Von diesen 53.000 werden 8.000 schwere Folgeschäden erleiden, werden schwere Erkrankungsläufe durchmachen. Und von diesen 53.000 jeden Tag 8.000 ins Krankenhaus kommen und jeden Tag davon 2.500 sterben. Punkt 3. Ich glaube, wir haben Grund zur Dankbarkeit. Auch für unsere Regierung. Punkt 3. Die Bibel fordert uns auf, für unsere Regierung zu beten. Unmissverständlich. nicht Fluch und Schimpf und Gift und Galle über sie auszuwerfen. Egal, ob wir sie wählen oder nicht, das müssen wir nicht, ja? Aber die Bibel fordert uns auf, für unsere Regierung zu beten. Und ich glaube, dass wir jetzt, in dieser Zeit, in diesen entscheidenden Stunden und Tagen und Monaten, sehr intensiv für unsere Regierung beten sollten. Interessant ist, dass Jesus sich nie kritisch über die Regierung geäußert hat. Er hatte allen Grund dazu. Damals waren die Römer. Und ich glaube, die Römer waren ein anderes Kaliber an Regierung als Merkel mit all ihren Schwachheiten und Fehlern, die wir auch alle haben. Ne? Auch Paulus im Römer 13, ein ganzes Kapitel widmet er, wie wir Christen uns gegenüber der Regierung und den Verantwortlichen verhalten sollen. Er schreibt diesen Brief den Römern, die unter Kaiser Nero leiden und unter Despoten. Kein Wort von Fluch oder Schimpf und Schande. Ja, ich betone nochmal, wir dürfen kritisieren, wir dürfen auch unsere Haltungen formulieren, aber es kommt immer auf die Art und die Weise und die innere Haltung an, mit der wir das tun. Macht eine Gebetsliste, damit ihr es nicht vergesst. Betet für unsere Regierung, für unsere Bundeskanzlerin, für unseren Ministerpräsidenten und sein Kabinett, für das Regierungspräsidium und die Regierungspräsidentin, für unsere Landrätin Marion Dammann und für unsere Bürgermeister vor Ort. Betet für die Christen, die in der Politik Verantwortung übernehmen. Betet um Weisheit, um Gunst bei ihren Vorgesetzten, um Vollmacht und Mut, Gottes Wort und Weisung in die Gremien hineinzusprechen. Betet, dass wir nächstes Jahr einen gläubigen Bundeskanzler bekommen. Ich möchte diese Predigt beenden mit einem Gebet von Jana Heiholder. Der einen oder anderen kennen Sie vielleicht auf YouTube. Eine Influencerin unter dem Motto Jana glaubt, kann man sie googeln. Und ich denke, es passt einfach sehr gut in diese Zeit. Es ist auch für diese Zeit von ihr formuliert. Vater, du siehst die Sorgen um Gesundheit und Finanzen. Und du kennst die Risiken. Du fühlst die Einsamkeit, die Nöte und den Wunsch nach Gemeinschaft, nach gesunden Familien und nach sicheren Arbeitsstellen. Vater, dir sind die Schreie unseres Herzens nicht fremd. Und unsere Unfähigkeit zu handeln überrascht dich nicht. Unsere zersprungenen Pläne bringen dich nicht aus dem Konzept. Du bist nicht überfordert. Du bist nicht überfragt. Du bist nicht Mensch. Und wie dankbar bin ich gerade dafür, du bist Gott und Herr. Und du hast Kontrolle. Wie unfassbar gut ist dieses Wissen für mich. Sprich du Frieden in all unser Chaos und stille du die Stürme in unserem Herzen. Herr, deine Gegenwart macht den Unterschied. Du schenkst Frieden, Geborgenheit und gibst Sicherheit. Einen Frieden, den die Welt so nicht kennt. Du schenkst Freude, die von innen kommt, und wir, die wir um dein Wirken wissen und deine Gegenwart erfahren haben, können deinen Frieden weitergeben. Wir können der Segen sein, den wir von Gott erbeten für andere. Amen.